Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der US-amerikanische Songschreiber Daniel Johnston hat mal einen Plattenvertrag abgelehnt, weil Metallica beim gleichen Label unter Vertrag waren und Johnston glaubte, die Band sei vom Teufel besessen. Gestern ist Johnston gestorben, wohl an einem Herzinfarkt, im Alter von 58 Jahren. Johnston galt als Musician's Musician, also als Musiker, der vor allem von anderen Musikern verehrt wurde. Er hat Bands wie Yola Tengo, Sonic Youth und Nirvana beeinflusst. Warum, das kann man hier an diesem Songausschnitt ganz gut erkennen.
Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only?
Daniel Johnston mit The Story of an Artist, das ist Lo-Fi und selbstgemacht und trotzdem, so geht's mir zumindest, kommt einem das nah. Anfang der 90er wurde Johnston einer größeren Öffentlichkeit bekannt, weil Nirvana-Sänger Kurt Cobain immer wieder so ein T-Shirt trug, auf dem das Cover von Johnstons Album Hi, How Are You abgebildet war. Es zeigt so einen sitzenden Frosch mit großen Augen. Vielleicht kann man sich daran erinnern. Zeit seines Lebens jedenfalls litt Johnston unter psychischen Problemen. Er war unter anderem wegen einer bipolaren Störung immer wieder in stationärer Behandlung und er sang auch in seinen Stücken häufig über das Gefühl, einsam zu sein auf dieser Welt. Über Daniel Johnston habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit dem Musikjournalisten Klaus Walter. Ich wollte als allererstes wissen, wie Johnston eigentlich zu seinem Status als Kultmusiker gekommen ist.
Naja, die Popmusik liebt halt ihre Außenseiter. Der Außenseiter quasi so als Inbegriff dessen, der an den Anforderungen und an den Zwängen der Gesellschaft scheitert, aber aus diesem Scheitern was macht, also das Scheitern quasi als Chance nutzt und das in seiner Kunst und in dem Fall in seiner Musik formuliert. Und so betrachtet war Daniel Johnston eigentlich der Inbegriff des Außenseiters.
Johnstons Musik hatte ja etwas Kindliches. Seine ersten Songs hat er nur mit einem billigen Keyboard in der Garage seines Bruders aufgenommen. Johnstons Gesang war holprig, er lispelte. War es auch diese Lo-Fi-Ästhetik, die Bands so wie Nirvana oder Sonic Youth an ihm so fasziniert hat?
Naja, diese Lo-Fi-Ästhetik war ja keine künstlerische Entscheidung, sondern die ist ja aus dem Mangel geboren. Daniel Johnston hat die Beatles abgöttisch geliebt und quasi mit den Beatles gelernt, eigene Lieder zu schreiben. Und da hatte er eben nur das bisschen Instrumentarium, das ihm da zur Verfügung stand und damit hat er das aufgenommen. Insofern war er zwar der Inbegriff von Lo-Fi, aber nicht unbedingt gewollt. Er war aber auch ein Musterbeispiel für DIY, also Do-It-Yourself, für eine Selbstermächtigung, dass er mit dem Material, was er hatte, dann eben produziert hat.
Also dieses Do-It-Yourself, das ist natürlich dann so ein Alleinstellungsmerkmal, aber davon mal abgesehen, war denn Johnstons Lo-Fi-Musik wirklich so anders? Die Beach Boys, die haben ja auch bereits Ende der 60er Alben in Brian Wilsons selbstgebautem Studio aufgenommen und R. Stevie Moore hat seine Alben auf Kassette aufgezeichnet. Was hat Daniel Johnston zur Geschichte des Bedroom-Pop hinzugefügt?
Naja, die Beach Boys würde ich ein bisschen relativieren, die waren ja hochartifiziell, wobei das Mastermind Brian Wilson war ja auch hart am Wahnsinn, ohne das jetzt verklären zu wollen, aber er hatte halt auch das Genie dazu. Daniel Johnston wiederum hat, glaube ich, den Beweis angetreten, dass man auch mit schweren psychischen Krankheiten einen Platz in der Gesellschaft findet. Das hat, glaube ich, viele auch fasziniert. Er war ein Außenseiter, aber auch auf seine Weise ein genialer Außenseiter. Und das ist eben das Schöne an der Kunst, in dem Fall an der Popmusik, dass sie auch solchen Leuten die Chance gibt, eben nicht diskriminiert oder abgeschoben zu werden, sondern Anerkennung zu finden und sich auch künstlerisch entfalten zu können.
Wir hören noch mal ein kurzes Beispiel dafür, wie er sich künstlerisch entfaltet hat.
Your picture is still on my
On my wall. So also hört er sich an, Daniel Johnston. Daniel Johnston war ja in jeglicher Hinsicht eine tragische Figur. Er selbst nannte sich in einem Stück mal Sorry Entertainer. In seinen Songs ging es um die Rolle als leidender Künstler und das Verhältnis zu seinen Fans. Er war bipolar. Hat er über diese Krankheit in seiner Musik gesungen?
Ja, klar. Also er hatte seine Krankheit in einprägsame Melodien verpackt. Er hat ja ein Händchen für schöne Melodien und in gute Reime. Ein Beispiel: I guess I lean toward the excessive, but that's just the way it is when you're a manic depressive. Also so ist es, wenn du ein manisch-depressiver bist, dann bist du manchmal ein bisschen exzessiv. Ansonsten sprechen die Titel für sich: Psycho Nightmare, also Psycho-Albtraum, Frustrated Artist, An Idiot's End, das Ende des Idioten, oder Delusion and Confusion, also Konfusion und Wahnvorstellungen. I kill the monster und so weiter und so weiter. Oder einfach nur Death. Und ein besonders sprechendes Beispiel vielleicht noch: I hate myself. Kurt Cobain, ein gewisser Kurt Cobain, hat dann später einen Song geschrieben, der hieß I hate myself and I want to die.
Das ist natürlich auch so ein bisschen, beschreibt ganz gut das Dilemma, was so auch im Zusammenhang mit Daniel Johnston da aufkommt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese Rolle des fröhlichen Irren, die Johnston zugeschrieben wurde, dass die für viele faszinierender war als seine Musik selbst. Es wirkt so, als hätten sich viele Musiker nur als Fans von Johnston bekannt, um sich mit ihm so als leidendem Künstler zu schmücken, um ihrem eigenen Image mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, da ist schon was dran und das ist auch das problematischer an der Figur beziehungsweise auch an der Rezeption. Also Pop liebt seine Außenseiter, wie gesagt, erst recht, wenn sie ein bisschen crazy sind und wenn sie auch zur Selbstzerstörung neigen. Siehe Kurt Cobain, aber dann auch so noch mehr Außenseiterfiguren wie, sagen wir, Moondog oder Syd Barrett oder ganz anders Gigi Allen. Und da wird der reale Wahnsinn oder die reale psychische Erkrankung gerne mal verklärt, wie Sie es gesagt haben, als fröhlicher Irrer oder als der edle Wilde oder der erleuchtete Idiot. Und das sind fragwürdige Identifikationen, da spielt viel Verklärung mit. Und die Verklärung ist natürlich auch eine Verharmlosung der realen Krankheit. Also ich habe Daniel Johnston ein paar Mal auf der Bühne gesehen und das war rührend, das war toll teilweise, aber es war natürlich auch wahnsinnig traurig und man hatte auch Mitleid. Und welcher Künstler will schon Mitleid?
Aber kann man sagen, dass seine Aura und seine Biografie vielleicht interessanter war als die Musik, die er gemacht hat?
Ich finde, das eine lässt sich nicht vom anderen trennen. Daniel Johnston hat ja Songs geschrieben aus seiner Lebensperspektive und die war nun mal eine andere als deine und meine, als die Perspektive der meisten von uns. Und er hat quasi so aus Grenzbereichen berichtet, wenn man so will. Und das ist ja die Qualität seiner Songs. Es gibt da diese Naivität, aber so eine Naivität, die dann auch mal umschlägt, jetzt mal anspruchsvoll gesagt, höhere Wahrheiten hervorbringt oder so transzendente Qualitäten hat manchmal. Dieses wunderbare True Love Will Find You in the End, was ja ganz viele Leute gecovert haben. In seinen Songs war immer auch das Ende so mitgedacht. Der Tod war immer auch so ein bisschen präsent. Und ansonsten gilt natürlich, was Jeff Tweedy gesagt hat von Wilco. Er hat gesagt, Daniel ist es gelungen, trotz, nicht wegen seiner psychischen Krankheit Kunst zu schaffen. Das finde ich sehr wichtig.
Wenn man gestern bei Twitter oder auch bei Facebook unterwegs war, die Timeline explodierte mit Daniel Johnston, was mich so ein bisschen erstaunt hat, denn sonst haben gar nicht viele Leute so von ihm gesprochen vorher. Wie erklärt sich diese Diskrepanz zwischen dieser riesigen Anteilnahme jetzt nach seinem Tod, jede Menge Nachrufe, trauernde Fans und seinem realen Nichterfolg im richtigen Leben?
Ja, das ist in der Tat interessant. Meine Timeline sah auch aus, als wäre David Bowie gestorben. Ich glaube, es hat mit Identifikation zu tun und auch mit fragwürdigen Projektionen. Also ich habe so den Eindruck, man projiziert die Leiden des Daniel Johnston auf das eigene Leben, auf das eigene vielleicht nicht einverstanden sein mit diesem oder jenem. Und da ist einer wirklich an der Gesellschaft verrückt geworden. Und das hat bekommt so einen komischen Glamour, der mir auch ein bisschen suspekt ist, sagen wir mal. Die Krankheit wird dann als Metapher gelesen und da ist so eine wohlfeile Identifikation im Spiel. Das finde ich sehr fragwürdig. Aber wer weiß, vielleicht geht es mit Daniel Johnston ja noch ganz anders weiter nach seinem Tod. Wenn man bedenkt, das Märchen von Velvet Underground, deren Debütalbum hat damals, haben vielleicht 10.000 Leute gekauft, aber das Märchen besagt ja, von diesen 10.000 hat jeder und jede eine Band gegründet. Vielleicht wird das ja mit Daniel Johnston ähnlich laufen.
Das wäre natürlich schön. Der US-amerikanische Songschreiber Daniel Johnston ist gestorben, gestern im Alter von 58 Jahren. Darüber habe ich gesprochen mit Klaus Walter. Vielen Dank.
Gerne.